rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Traditionsgemäß ist der 1. Mai ein Tag, an dem die internationale Solidarität hochgehalten wird und an dem demonstriert und gefeiert wird. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Gewerkschaftler und Linke jeder Couleur und aus allen Generationen sind auf der Straße. Hören Sie in dieser Sendung Michael Häupl zu Krieg und Frieden, Sozialismus damals und heute. Der ehemalige Wiener Bürgermeister und heutige Präsident der Volkshilfe spricht über Flüchtlinge und Vertriebene und über seine persönliche Betroffenheit angesichts der von Russland angerichteten Katastrophe in der Ukraine. Er gedenkt des verstorbenen Musikers und Freundes Willi Residaritz und er erinnert sich an die Fraktionskämpfe in der studentischen Linken in seiner Jugend. Hören Sie klare Worte von Michael Häupl zum 1. Mai in einem Gespräch im Bruno-Kreisky-Forum mit dem Publizisten Robert Miesig.
Ich darf Sie alle auch begrüßen an den digitalen Endgeräten, die uns dazuhören, auf den verschiedensten Channels, auch Falter Radio, dass das auch übertragen wird. Und deswegen gehe ich ein bisschen in die Zukunft. Bald ist der 1. Mai. Wie schaut der 1. Mai bei dir aus? Muss man früh aufstehen, gell?
Gott sei Dank kann ich nur sagen, wie immer. Oder wie früher. Denn frühmorgens ist der Besuch bei der Sektion, dann der Besuch in meiner Bezirksorganisation der Partei und dann am Rathausplatz. Also, und schauen wir, was am Nachmittag ist, wenn es regnet. Dann wird es ein bisschen schwieriger, wenn das Wetter schön ist, dann freue ich mich auf die diversesten Feste, die es am Nachmittag des 1. Mai auch immer gibt.
Gott sei Dank hast du jetzt gesagt, weil du beim letzten Mal oder vorletzten Mal krank warst? Oder?
Nein, nicht wegen mir, also. Sondern war generell gesehen waren wir ja alle im Corona-Wahnsinn. Ja. Und da waren das halt immer etwas andere Organisationsformen. Auch nicht schlecht, aber natürlich kein Vergleich zu dem traditionellen Maiaufmarsch in Wien.
Dass man wieder Leute trifft, nicht? Und dass man Leute, das Gute am 1. Ja. Mai, irgendwie ist der 1. Mai auch so eine, nicht nur ein Kampftag und nicht nur etwas, was politisch ist, sondern irgendwie trifft man auch die Leute, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat, zum Teil. Leute, die man sehr selten sieht und man ist froh, dass man sie, dass man ein bisschen plaudern kann. Das ist ja ein Geselligkeitsereignis auch,
nicht? Natürlich ist es auch ein Ereignis, wo man sich austauschen kann, wo man sich trifft, wo man tratscht miteinander, wo man Neuigkeiten austauscht, wo man weniger Neuigkeiten austauscht, was immer. Aber Leute treffen, miteinander reden, ist natürlich ein sehr wesentlicher Faktor, neben den politischen Botschaften, die der 1. Mai natürlich nach sich zieht.
Jetzt wird heuer natürlich auch ein bisschen von der Stimmung verdüstert sein. Wir sind in Europa in einer Situation von einem Krieg. aber mehr als einem Krieg, der lokal ist, nämlich einem von Spannungen, die eine Kriegsgefahr oder eine Gefahr für die Sicherheitslage in ganz Europa bedeuten, wie wir es lange nicht gehabt haben. Da schlagen ja auch in sozialdemokratischen Herzen, wir sind ja alle irgendwie zerrissen. Wir sind ja alle irgendwie zerrissen zwischen dem, die Waffen müssen schweigen, die Waffen nieder und andererseits einer Solidarität mit Leuten, die sie wehren, weil sie überfallen worden sind. Was ist da eine sozialdemokratische Haltung auch von der Emotion heraus, bei so einer Zerrissenheit?
Ich habe da keine Zerrissenheit. Sondern ich bin durchaus der Auffassung, jawohl, eine Demokratie muss auch wehrhaft sein. Das sieht man in verschiedener Hinsicht im Glanz, im Kleinen. Da war nämlich die kürzliche Aktion von Rechtsradikalen im Ute Bockhaus, wie vergegenwärtige, auf der anderen Seite bis hin zu den Angriffen Russlands auf die Ukraine. Es ist ja im Gegensatz zur Meinung vieler nicht der erste Krieg in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wenn man ein gewisses Alter hat, erinnert man sich natürlich noch an den verzweifelten Ungarnaufstand gegen die kommunistische Diktatur, sowjetische Panzer, die das beseitigt haben. 68 war mein Matura-Jahr. Da habe ich im August, als der Einmarsch der Warschauer Paktruppen war in der Tschechoslowakei, den Einberufungsbefehl zum österreichischen Bundesheer am Tisch gehabt. Eine Situation, die meinen Vater wesentlich mehr erschüttert hat. Ein ehemaliger Weltkriegssoldat, unfreiwilligerweise, weil was immer seine politische Auffassung war, ich habe es in dem Buch auch beschrieben, aber jedenfalls war er ein militanter Anti-Nazi. Haben ja auch alles natürlich entsprechend vermittelt bekommen, weil wir haben zu Hause darüber geredet, im Gegensatz zu vielen anderen Familien. Weil man von 3 Söhnen meines Großvaters 2 im Krieg gefallen sind und nur einer zurückgekommen ist, dann ist das Thema in der Familie naturgemäß. Und so lässt sich das dann, Politdiktatur, vieles andere, Militärdiktatur bis zu den Balkankriegen, also wir haben vieles. Was das so gefährlich macht, ist natürlich jetzt die unmittelbare Verwicklung durch diesen Aggressionskrieg durch eine Atommacht. Und wenn ich mir vergegenwärtige verschiedene Aussagen des Präsidenten Russlands oder natürlich auch gestern des Außenministers Russlands, dann muss ich sagen, man kann es nicht als Rederei abtun oder als halt die Schwadroniererei verschiedener Leute. Das sind ernstzunehmende Leute. Natürlich wäre es gut gewesen, sie schon wesentlich früher ernst zu nehmen. Ist ja keine Frage. Das hilft mir nur seit dem Einmarsch nichts mehr. Diese Argumentationen, diese Differenzierten, sind den Bach runter. Das kann man vergessen. Das ist ein Aggressionskrieg, der ist zu verurteilen. Und daher ist auch hier eine Bewegung, die sich gegen diese Aggression, gegen diese antidemokratischen Maßnahmen auch entsprechend zu unterstützen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man natürlich grundsätzlich als Sozialdemokrat jeden Krieg verabscheut. Gar keine Frage. Aber der Verteidigungskrieg ist etwas, wo man sagen, das ist legitim. Und das muss man auch machen. Und so viel Pazifist bin ich nicht, weil sonst müsste ich ja auch den Februaraufstand der Arbeiter 1934 verurteilen und ich war kein Vogel. Ja. Also das war einer der heldenhaftesten Auftritte der europäischen Arbeiterbewegung. Also so gesehen sage ich, das ist für mich überhaupt kein Widerspruch. Ja, die Waffen nieder, richtig. Aber solange die Waffen nicht nieder sind, muss man die Ukraine und die Integrität der Ukraine und die Demokratie in der Ukraine mit all ihren Schwächen unterstützen.
Das sehe ich vollkommen genauso. Ich wollte das Beispiel mit dem 2-4er betreiben. Man hätte natürlich auch sagen können, im Spanischen Bürgerkrieg hat man das genauso gesehen, bis in die 90er Jahre, wo man Guerilleros, die gegen Diktaturen gekämpft haben, unterstützt hat, ist ja völlig klar. Nur trotzdem ist es natürlich eine Situation, wo viele Leute einfach auch Angst haben. Ja? Und da braucht man ja sowas wie moralische Klarheit und gleichzeitig Besonnenheit. Wenn man zu besonnen ist oder die Leute den Eindruck haben, man ist zu besonnen, wird man auch gleich kritisiert, wie Olaf Scholz. Ja? Was muss eine vernünftige sozialdemokratische Außenpolitik, die es in unserem Land leider eh nicht mehr gibt, weil die Außenpolitik so lang von den anderen usurpiert worden ist, da eigentlich tun?
Also einfach tatsächlich Besonnenheit an den Tag legen und zu versuchen, Menschen Ängste zu nehmen, das ist ja ohnehin nicht leicht. Das ist ja gar keine Frage, denn selbstverständlich macht sich jeder Sorgen, wenn er die Bilder im Fernsehen sieht von dieser militärischen Strategie der Zerstörung von Städten. Das, dafür ist ja der derzeitige Oberbefehl, militärische Oberbefehlshaber Russlands ja bekannt, dass das seine Strategie ist. Und genau das findet ja, so wie es in Syrien stattgefunden hat, findet es jetzt auch in der Ukraine statt. Natürlich ist das beängstigend, das verstehe ich. Und Ängste hier zu nehmen, ist natürlich beileibe nicht einfach. Nur eins soll man natürlich nicht tun, man soll Besonnenheit nicht mit Zögerlichkeit verwechseln. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich halte es daher für richtig, dass man tatsächlich das ukrainische Militär auch so ausstattet, dass sie diesen Weg, den sie bisher eingeschlagen haben, der ist ja nicht unerfolgreich, wenn man sich vorstellt, in welchem Verhältnis die militärischen Kräfte Ukraine und Russland zueinander stehen und was hier bisher auch geleistet, zum Beispiel den Abwehr des Angriffs auf Kiew, das ist schon eine gewaltige Leistung, die natürlich auch nur erklärbar ist aus der hohen Moral und der hohen Ethik, die in den ukrainischen Soldaten auch entsprechend steckt, um das entsprechend abzuwehren, dann auch dabei. Und das soll man machen. Natürlich kann ein neutrales Land nicht dasselbe machen wie ein NATO-Land. Das ist schon alles gar keine Frage. Aber wir können andere Sachen machen, auch als neutrales Land. Denn wir sind militärisch neutral, aber nicht in der Moral, nicht in der Ethik, nicht in der Unterstützung, nicht in der Politik in dem Sinn. Und daher halte ich das im Grundsatz einmal für durchaus richtig, was man da gemacht hat. Was ich für nicht richtig halte, ist die formelle österreichische Außenpolitik. Ich meine, nicht besser, in einer so unvorbereiteten Art und Weise, ohne das wirklich vernünftig mit unseren westlichen Partnern vorzubereiten, zum Herrn Putin zu fahren. Nein, natürlich wird man dazu behandelt. Nicht? Da kommt halt der depperte Bauer vorbei und wird halt nicht nur vom Präsidenten, sondern von seinen Lakaien bis hin zur offiziellen russischen Presse genauso behandelt. Ich meine, es ist einfach absurd. Ja? Es ist wirklich absurd. Also vom Herrn Schallenberg erspare ich mir die Qualifikation. Das macht halt wirklich einen Sinn. Starke Worte heißen natürlich auch, dass man Menschen, die in Not sind, entsprechend hilft. Und ich beschäftige mich heute nicht mehr sehr gern mit Leuten, die zwar Berufsdiplomaten sind, aber sie verhalten wie die letzten Dilettanten. Ich beschäftige mich sehr viel mehr damit, wie man Menschen, die zu uns kommen und um Hilfe bitten oder die sich in benachbarte Länder der Ukraine geflüchtet haben, wie man denen helfen kann. Da brauche ich auch keinen Bruch machen in meiner politischen Biografie. Diese Auffassung habe ich immer vertreten. Ich spreche nicht der illegalen Zuwanderung das Wort, aber ich spreche der legalen Zuwanderung das Wort, nämlich auch Menschen, die so wie da mit Leib und Leben bedroht sind, dass man denen auch entsprechend hilft. Und da kann Österreich zweifelsohne noch mehr machen. Das sage ich auch, weil ein paar kranke Kinder aufzunehmen, zum Beispiel aus Moldawien, ist ein bisschen schwach, muss ich ehrlich sagen.
Und noch schwächer ist, dass man die dann auch noch ausspült gegen die anderen, die man nicht aufnimmt. Und das sind auch Kinder, die in Moria sitzen. Ne?
Das wollte ich ja überhaupt. Also diese Aufdifferenzierung zwischen Vertriebenen und Flüchtlingen ist eine Skurrilität erster Güte. Wenn man von der türkisen, ausländerfeindlichen Politik nicht richtig wegkommt ideologisch, versucht man da jetzt zu differenzieren und sagt, ja, das sind ja keine Flüchtlinge, das sind Vertriebene. Und den Vertriebenen muss man helfen und den Flüchtlingen nicht. Ich meine, einfach Schwachsinn pur, wirklich. Auf der anderen Seite sage ich, es ist mir auch schon wurscht, Hauptsache sie helfen den Leuten.
Du bist ja Präsident der Volkshilfe auch.
Wien.
Volkshilfe Wien und als Präsident weiß ich jetzt nicht, wie sehr man involviert ist in den täglichen Arbeit, aber hast du da Einblicke, wie das hier funktioniert und ob das einigermaßen funktioniert oder ob es nicht funktioniert?
Also ich will jetzt nicht von der täglichen Mühsal reden. Zum Beispiel bei der Frage der Registrierung und die Defizite aus dem österreichischen Innenministerium. Grosso modo bin ich sehr froh über das Klima, das momentan herrscht, das nur von wenigen, wie es der Resetaris gesagt hat, von den Störgeräuschen, wie er da geredet hat, von ein paar völlig Unbelehrbaren, die halt jetzt immer noch reden davon, dass die ukrainischen SUVs in der Wiener Innenstadt herumfahren, ein großartiges Bild. weil die haben und die Ukrainer momentan nichts anderes zu tun, als die Sehenswürdigkeiten der Wiener Innenstadt zu besichtigen. Sonst haben sie ja keine Probleme. Also ja, es gibt ukrainische SUVs, auch in Wien. Gar keine Frage. Wir sind auf der anderen Seite natürlich auch froh, dass es den Leuten gelungen ist, dass sie aus diesem Kriegswahnsinn entsprechend herausgekommen sind. Aber es gibt halt immer noch Leute, die ihre ausländerfeindliche Grundhaltung natürlich auch auf diese Art und Weise ausleben müssen. Es interessiert mich aber überhaupt nicht. Wir sind momentan wirklich sehr froh, gerade bei der Volkshilfe, was wir an Sachspenden und an Geldspenden, ähnlich wie die Caritas oder ähnlich wie andere Hilfsorganisationen, das Rote Kreuz, der Samariterbund und viele andere, dass man da auch in sehr, sehr guter Abstimmung, in sehr, sehr gut freundschaftlicher Beziehung, dass wir da den Menschen helfen können, dass wenn sie zu uns kommen, dass sie mal was Frisches zum Anziehen kriegen, also die waschen können, was Frisches zum Anziehen kriegen, essen, trinken, allfällig Medikamente. 80% reisen ja ohnehin weiter, weil sie dorthin gehen, wo schon ihre Bekannten, Verwandten, Freunde auch sind. Aber der bei uns bleibt, der soll auch entsprechend unterstützend versorgt werden. Und ich füge hinzu, wir werden von der Volkshilfe niemals trennen zwischen jetzt ukrainischen Flüchtlingen und anderen Flüchtlingen. Sondern Flüchtling ist Flüchtling und der bei uns anerkannt ist, dem ist zu helfen und das tun wir.
Jetzt haben wir vorher schon gesprochen von den Sorgen, von den Ängsten, die viele Leute einfach haben, angesichts einer politischen und sicherheitspolitischen Spannungssituation, wo man nicht weiß, wo das noch enden wird. Gleichzeitig haben Menschen natürlich auch furchtbar andere furchtbare Ängste. Wir haben eine Inflation von fast 7%. Wir haben ja ohnehin, ist ja jetzt nicht so, dass das die erste Krise ist, die uns da rennt. In den letzten 10 Jahren haben wir ein paar gehabt. Ja. Die Corona-Krise auch mit ihren Auswirkungen auf die Wohlfahrt der Leute und auf das Sicherheitsbedürfnis und das Sicherheitsgefühl, das ökonomische, ist ja auch noch gerade nicht überwunden. Das ist ja alles nicht so einfach. Wir wissen nicht, ob wir in einem Jahr als Gesellschaft ärmer sind und wie wir diesen Wohlstandsverlust möglicherweise meistern, von Gas bis was weiß ich wohin, ja, und Wohnen wird alles wird teurer. Die Leute wissen nicht mehr genau, wie sie ihre Rechnungen zahlen sollen. Bei so einer multiplen Krisenlage, was hätte der Michael Häupl machen, wenn er noch in Offizio wäre?
Oh je, das ist verführerisch, diese Frage. Ich werde das mit Sicherheit jetzt nicht machen, dass ich hier indirekt große Weise Ratschläge den Amtsträgern gebe, insbesondere wenn sie meine Freunde sind, mache ich das nicht. Das wäre unfair, denn ich denke,
dass... Dann die anderen.
Weil ich persönlich den Eindruck habe, dass gerade in Wien da sehr gute Arbeit gemacht wird, wirklich gute Arbeit gemacht wird. Weil wenn wir aus 2015 etwas mitgenommen haben, dann ist es diese gute Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft, den Organisationen, den Hilfsorganisationen der Zivilgesellschaft und der Verwaltung der Stadt Wien. Ich habe bei einem Abschied damals den Satz gesagt, die Verwaltung der Stadt Wien ist ganz hervorragend, wenn sie will. Der Umkehrschluss ist, wenn sie nicht will, ist sie ekelig und ungut. Ja, das kennen Sie auch. Aber in diesem Fall, in dem Themenzusammenhang kann ich nur sagen, da hat es damals sehr gut funktioniert, das funktioniert jetzt sehr gut. Natürlich gibt es immer wieder Details. Wenn ich halt so mein tägliches Gespräch habe mit den Geschäftsführern, dann wird natürlich immer herumgemanzt. Muss ja auch sein. Aber grosso modo kann ich sagen, das funktioniert wirklich, wirklich ganz gut da dabei. Und das ist da jedenfalls auch okay. Du meine Güte, dass man weder als Kommune noch als kleines Land wie Österreich jetzt hergehen kann und sagen, so jetzt Schluss mit dem Krieg, das ist ja vollkommener Blödsinn, das hat sich nicht bewährt, das ist ein Schatz, mit Verlaub gesagt, machen wir nicht. Ich meine, ist ja lächerlich, das ist sowieso klar. Nicht? Ich meine, viel, viel größere, mächtige Leute wie der amerikanische Präsident oder jetzt Gott gegenwärtig der Generalsekretär der Vereinten Nationen können das nicht. Was wir daher können, ist entweder die NATO-Staaten direkte militärische Unterstützung oder indirekte militärische Unterstützung entsprechend leisten. Aber wir können uns natürlich in dem ganzen Sozialprogramm entsprechend einklinken. Jetzt wird es aber natürlich dann viel komplizierter, denn wir haben ja eine Krise nicht nur ausgelöst durch den Ukraine-Krieg, sondern wir haben ja eine wie du sagst, eine Multikrise, natürlich auch schon 2008 beispielsweise mit der Wirtschaftskrise, Flüchtlingskrise 2015, besonders putzige Erinnerung, da haben wir gerade Gemeinderat zwei mitten drinnen gehabt, also der ja, war nicht schlecht, das sind die großen Helden des Ibiza-Videos vor den Toren des Rathauses gestanden. Also da hat ist uns einiges erspart geblieben, um das vielleicht nur streifend zu sagen dazu. Jetzt kommt natürlich dazu die Teuerungswelle. Ist das Schulsystem natürlich gehandicapt aus den Folgen oder generell gesehen auch die jungen Leute in ihrer Entwicklung gehandicapt durch die Folgen der Pandemie und natürlich auch der Maßnahmen, die hier zu setzen gewesen sind und vieles, vieles andere auch. Ich verstehe ja, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die eigentlich nicht mehr wissen, was tun sollen. Und ich kann jetzt auch keine umfassenden Antworten darauf geben, oder was würde der Michael Häupl tun, wenn er noch im Amt wäre. Außer hinzugehen, zu reden und zu schauen, dass man mit einer und in Einzelbereichen Hoffnung zu geben. Hoffnung zu geben, dass man nicht in der Hoffnungslosigkeit versinkt. Einer, der durch seinen Bloch das Prinzip Hoffnung studiert hat, was ich fürchte, dass heute ein Werk nicht mehr allzu viele Menschen kennen, was man leid tut. Aber das ist das, was man sozusagen so auch mitgenommen hat für eine praktisch-politische Arbeit. Es lässt sich natürlich eine ganze Menge machen in der Arbeit mit jungen Leuten. Es lässt sich eine ganze Menge machen oder ließe sich eine ganze Menge machen, um das soziale Leben der Menschen entsprechend zu verbessern, gerade im Kampf gegen die Inflation. Da haben die Gewerkschaften ja fundamental recht und auch die Sozialdemokratie, dass das, was da bisher passiert ist, nämlich eine Kommission einzusetzen, einfach eine Verhöhnung der Not und des Elends der Leute sind da momentan dazu. Die einzigen, die wirklich konkrete Vorschläge machen, über die man diskutieren kann, aber es sind konkrete Vorschläge, ist ja nun wirklich die Sozialdemokratie. Also so gesehen wäre das etwas, das ich mich annehmen würde. Denn das Beispiel Frankreich hat gezeigt, wenn Machthaber sich dieses Themas der Inflation, der Teuerung, der sozialen Armut, des Hereinkriechens, der Angst vor der Armut auch in die Mittelschichten, ankommen eigentlich auch der Armut jetzt in die Mittelschichten, das teilweise zerbröseln, soziale Zerbröseln der Mittelschichten, wenn man sich dessen nicht annimmt, dann tun es andere. Und die Frau Le Pen war ja nicht ganz ungeschickt. Ich bin zutiefst überzeugt davon, in Frankreich gibt es nicht 41% Rechtsradikale. Aber es gibt mit Sicherheit noch mehr Menschen, weit über 50, die einfach verzweifelt sind. Und in der Verzweiflung den Wahnsinn begehen, die Frau Le Pen zu wählen. Und daher kann man da nur sagen, ja, wenn man das Thema auslässt, die soziale Frage nicht sich annimmt und sie tunlichst auch weitgehend löst, dann hat man gerade und besonders als Sozialdemokratie, aber generell gesehen als eine politische Partei der Mitte, hat man sie natürlich seine Probleme.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du bist mir jetzt ein bisschen ausgewichen, aber das macht ja gar nichts. Du bist mir ausgewichen, weil ich mir ja gedacht habe, da kommt jetzt Vorschläge wie ein Preisdeckel, damit es keine extra Profite der Energiewirtschaft gibt und Senkung der Mehrwertsteuer und was weiß ich was. Aber du hast es umschifft, aber etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich, dass es ja irgendwie auch um die Ausstrahlung geht. Also es geht ja einerseits um die Programme, aber dann auch um so etwas wie eine Verkörperung. Und da ist mir eingefallen, ein sehr trauriger Anlass, der Willi Resedaritz ist jetzt gestorben und was mich wirklich überrascht, das ist jetzt so traurig man ist, das Schöne in dieser Traurigkeit, dass eigentlich das ganze Land wie in einer Art von Staatstrauer ist, von links bis rechts hat man den so verehrt. Und das ist ja irgendwie auch, das ist ja als Symptom was Bemerkenswertes, dass ein Linker dieser Art so das ganze Land in Trauer versetzt, wie es seit Robert Hoch noch nicht gegeben hat fast. Aber, der Armin Thurn hat im Falter geschrieben, der hat so einen Wärmestrom ausgestrahlt. Ist es das, was man auch braucht, letztendlich als Linker, als Sozialist, auch als Politiker, als Politikerin, dass man das ausstrahlt, dass man das Herz bei den Leuten hat?
Ja, natürlich. Er war ein Mensch, wenn der einen Raum betreten hat, dann hat er den Eindruck gehabt, die Sonne geht auf. Mhm. Und das macht natürlich eine Menge aus, gar keine Frage. Von ihm hätte man auch nicht erwarten können, dass er jetzt Vorschläge macht für die Preisdeckelung bei der Energie oder von der Mehrwertsteuersenkung. Das wäre ihm mit Sicherheit fremd gewesen. Aber er hat den Menschen Hoffnung gegeben. Und das, glaube ich, war das Wichtigste. Seine Gründung des Integrationshauses, sein Einsetzen für die Flüchtlinge, ist einer, der immer wieder auf die sozialen Verwerfungen in der Gesellschaft hingewiesen hat. Alles großartig, großartig. Und zu Recht trauert es. Aber ohne ein Partycrasher sein zu wollen, da gibt es einen Haufen rechter Heuchler. Jetzt in der Trauer da dabei, einen Haufen rechter Heuchler. Da schaue ich ja nicht nur die FPÖ zu wenigstens zurückhalten, weil das war ja wirklich das Wahnsinnigste gewesen. Wenn ich daran denke, was sie zu seinen Lebzeiten, mit welchen Titeln sie ihn versehen haben. Aber es hat auch von Seiten der Österreichischen Volkspartei da von einigen Leuten einige Meldungen gegeben, wo ich sage, also, das hätten Sie sich sparen können. Sie müssen ja nichts sagen. Dann sagt man wenigstens okay. Aber dazu in tiefste Trauer zu heucheln, dazu für das, was Sie vorher anschauen haben lassen, welche Schwierigkeiten Sie gemacht haben, dazu und wie schlecht Sie ihn ehrlich gesagt auch behandelt haben, das ist etwas, was ich nicht vergessen will, sage ich auch ganz offen. Ja. Denn so verständlich. Ich habe ihn auch persönlich sehr gut gekannt. Wir haben viel gemacht, auch im Zusammenhang auf sein politisches Lieblingsprojekt, das Integrationshaus, wo wir auch vieles gemeinsam gemacht haben und auch von der Stadt entsprechend unterstützt haben dazu. Das ist alles gut, aber er war ein Mensch, der Hoffnung gegeben hat, ein Mensch, der, ja, der hat schon recht, der Wärme ausgestrahlt hat, gesellschaftliche Wärme, persönliche Nähe. Und das ist in einer Gesellschaft wie heute schon sehr, sehr wichtig. Und es ist gerade für die Linke angebracht, diese menschliche Wärme, diese persönliche Wärme auch zu vermitteln. Mhm. Bürokraten mag niemand, aber solche Menschen schon.
Jetzt wirft man manchen von uns Linken ja nicht nur vor, dass sie Bürokraten sind und deswegen irgendwie abgehoben, sondern dass sie irgendwelche Bobos sind oder halt irgendwie ein Leben ins Haus und Braus leben und nicht mehr in der Nähe der arbeitenden Menschen mit ihren Schwielen auf den Händen. Da ist ja wahnsinnig viel so auch Kitsch dabei. Aber andererseits ist ein bisschen was wahr dran, dass eben dieses, das, was der Willi ausgeschreit hat, gegenüber jedem, ich bin einer von euch, man nicht jeden auch merkt.
Der Gysi hat einmal gesagt, jeder, der die Armut bekämpft, muss selbst arm sein. Hat ja was. Ja. Ne? Unsere Zielsetzung ist ja nicht, dass wir alle Menschen arm machen, damit man dann möglichst vielen helfen kann. Diese Verelendungstheorie, die haben zu meiner Studentenzeit die Maoisten vertreten, diese Schwachsinn. Sondern wir wollen, dass es allen Menschen möglichst gut geht. Und das ist ja der Punkt bei der ganzen Geschichte. Also so gesehen, geht es auch nicht um die Bobos, es geht schon um etwas, wo man sagen muss, das ist der ganze, die Wagenknecht hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, über diese Selbstgerechtigkeit. Das ist eine Form der Abgehobenheit, die natürlich gerade jetzt Menschen, die an der Grenze ihrer materiellen, ihrer sozialen Existenz stehen, natürlich schon ziemlich am Hammer geht. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es innerhalb der Linken gelegentlich Diskussionen gibt, die an der Lebenswelt, dem Lebensbild gerade der sozial benachteiligten Menschen erheblich vorbeigeht. Mhm. Erheblich vorbeigeht. Wenn ich nur ein einziges Beispiel erwähnen darf, nicht? Im Heinfeller-Programm der Sozialdemokratie steht der wesentliche Satz drinnen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ein wichtiger Punkt für die Frauenfrage. Und jetzt habe ich überhaupt nichts gegen das Binnen-I, ja? Weder symbolisch noch sonst, aber irgendwas. Aber wenn ich eine Hierarchie, sozusagen eine Problemhierarchie machen kann, dann ist es für mich ein wesentlich größeres Problem, dass er bis heute nicht verwirklicht wurde, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, als wie das Binnen-I. Und da, glaube ich, sollte sich die Linke gelegentlich überlegen, was ist denn jetzt wirklich wichtig, im Hinblick nämlich auf die Menschen, die ja uns brauchen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und das sind halt einmal die sozial schwächeren Leute.
Hast du den Eindruck, die Sozialdemokratie, wie sie jetzt dasteht, tut diesen Wärmestrom ausreichend ausstrahlen? Wir sind ja in einer Situation, wo man das erste Mal wieder Nummer 1 ist als Sozialdemokratie in den Umfragen. Manche haben es 4% vorn, manche sogar 7%. Dann gibt es natürlich immer die Nörgler, die sagen, ja eigentlich bei der Lage der ÖVP müssten wir doch bei 36 sein. Wie siehst du das?
Nein, ich bin ja mit den Umfragen eh sehr zufrieden, aber man darf das nicht verwechseln mit der Wirklichkeit. Der Werner Grissmann war ein hervorragender Skifahrer. Der Werner Grissmann war ein hervorragender Skifahrer, hat bei den Zwischenzeiten immer Bestzeit gehabt, nur im Ziel nicht. Und daher haben mich Umfragen nie rasend interessiert. Die haben mich nicht nervös gemacht.
Wenn hier die Mehrheit im Saal noch weiß, wer der Werner Grissmann ist, dann haben wir ein Problem mit der Überalterung.
Also an den Plattenskifahrer wird sich da wohl jeder denken. Ne? War ja ein Original. Gar keine Frage. Also, ich halte den Kern der Frage jetzt für ehrlich gesagt viel wichtiger als die Fragestellung, wo man gerade als solches auch liegt. Denn der Kernpunkt ist, die Sozialdemokratie sollte zumindest ausstrahlen, dass sie für die sozial Schwächeren in dem Land da sind. Dass sie sich ihrer Probleme, jetzt zum Beispiel der Teuerung und vieler anderer, entsprechend annimmt. Dass sie diesen Fragen nicht ausweicht und sich mit irgendwas anderem beschäftigt. Und das ist eine Fragestellung, die ich insbesondere auch mit unseren jungen Freunden sehr intensiv diskutiere, auch mit den Studenten. Ich meine, steht gerade eine Stipendienreform zum Beispiel an, und einer, der selber 3 Jahre VSSD-Vorsitzender war, den schmerzt es, dass ich von unserer Seite her und auch von unserer zuständigen Jugendorganisation, wie das der VSSD ist, da jetzt nichts her, vielleicht morgen, ich hoffe es sehr, vielleicht am 1. Mai, dann kann man wieder irgendwen beschimpfen. Aber das sind die wirklich wichtigen Fragen. Weil wenn heute der Prozentsatz der Studenten, die aus Arbeiterfamilien kommen, genauso hoch ist, wie du zu der Zeit, als ich studiert habe, und das ist jetzt bald 50 Jahre her, dann ist das eigentlich erbärmlich, mit Verlaub gesagt. Wenn ich daran denke, was Kreisgebietabschaffung zum Beispiel der Studiengebühren für wesentliche materielle Fortschritte hier erzielt hat. Ein Mittelschichtkind wie mir, meine Eltern waren Lehrer, Volksschullehrer, ist so das enorm zugute gekommen. Und jemand, der Naturwissenschaft studiert hat, gleich doppelt. Weil jemand, der Jus studiert hat, hat halt die Gebühren zahlt für die Vorlesungen. Bei uns waren die Übungen, die Labors und so weiter noch wesentlich teurer. Und das war natürlich eine riesige Hilfe. Eine riesige Hilfe, dass man halt studieren kann. Und viele von Familien aus Arbeiterkindern hätten damals gar nicht studieren können. Trotzdem ist heute der Anteil der Studenten, die aus Arbeiterfamilien kommen, nicht höher als damals. Da ist was schiefgegangen. Und das Ganze lässt sich ja nicht dadurch lösen, dass man sagt, naja, aber heutzutage arbeiten viel mehr Studenten. Ja, das stimmt. Es arbeiten viel mehr Studenten, als das zum Beispiel zu meiner Zeit gewesen ist. Aber woran liegt denn das wieder? Du brauchst einfach ein vernünftiges Stipendienwesen. Und da ist es schon nicht schlecht, wenn man die Stipendien erhöht, aber wenn man den Strukturen der Stipendienvergabe nichts ändert. Und das muss ich schon sagen, gerichtet sich auch der Vorwurf an die grünen Freunde. Wer an den Strukturen nichts ändert, um soziale Gerechtigkeit in das Stipendienwesen zu kriegen, zum Beispiel auf der Uni, der wird das Problem auch mit einer 4 bis 12-prozentigen Erhöhung, es werden mehr, viel, schau mal an, wer 12% Erhöhung kriegt bei den Stipendien, aber das wird das auch nicht alleine lösen. Und da erwarte ich mir natürlich, oder würde ich mir schon erwarten, dass man sich dessen annimmt. Das ist eine wichtige Frage. Die soziale Frage ist auch bei den jungen Intellektuellen, bei den Studenten, eine wichtige Frage. Und daher ein bisschen Krampf ist es schon. In Frankreich haben wir das alles sehr viel früher erlebt mit den französischen, bei den französischen Intellektuellen, vor allem den Linken, die sich ja in Selbstgerechtigkeit gebadet haben. Zum Teil sind sie dann nach rechts auch noch abgedriftet, nicht unerheblich nach rechts abgedriftet. Aber das kann man sich ersparen. In der ökologischen Frage, ich beschäftige mich 45 Jahre mit diesem Thema. Wenn wir die Leute nicht mitnehmen und das nicht, die ökologische Frage nicht mit der sozialen Frage verbinden, dann geht das schief, dann funktioniert das nicht, weil der überwiegende Teil der Menschen dann nicht mitgehen wird. Wir sehen es ja jetzt gerade bei den Energiepreisen, aber wir sehen es auch in vielen verschiedenen anderen. Und das ist halt das, was mich ein bisschen bekümmert, weil auch Leute, die ich eigentlich auf der richtigen Seite der gesellschaftlichen Barrieren sehe, da überhaupt nicht verstehen den Zusammenhang zwischen der Lösung der sozialen Frage und der Demokratie. Das war ich für zutiefst bedauerlich.
Das ist natürlich auch ein bisschen eine Folge davon, dass wir so viele Probleme gleichzeitig haben und 17 gleichzeitig lösen muss. Und das ist natürlich dann schwieriger, als wenn es nur eins oder zwei hast, weil du musst also das ökologische Problem, das ökonomische Problem, jetzt auch noch Krieg und Frieden dazu, die Versorgungsprobleme. Also man hat eh das Gefühl, man kann ja gar nicht mehr darauf hoffen, dass die Politik mit all diesen Problemen zu Rande kommt. Das ist ja schon ein bisschen auch das Gefühl, das Problem, dass dann die Leute vielleicht oft finden, nicht ihr bemüht euch nicht ausreichend, sondern das könnt ihr ja eh nicht schaffen. Ist das nicht also eine Haltung, die auch ein bisschen Passivität und auch Zynismus und Depression nähert dann bei den Menschen, und man kann es verstehen, und dann hat man ein bisschen das Gefühl, die Sozialdemokraten sagen, ja, wir haben nicht für alles einen Plan, aber mit uns wird es langsamer schlechter, was jetzt auch kein Zukunftsversprechen ist. Ist das ein bisschen das Problem?
Ja, es wird eher alles schlechter, ist natürlich jetzt nicht die Botschaft der Hoffnung. Ja. Ja, weil, entschuldige, aber da ist ja der Papst noch besser. Also so gesehen geht es da natürlich auch darum, jetzt Hoffnung zu verbreiten, aber mit einem materiellen Fundus dazu zu sagen. Natürlich muss man sich zum Beispiel mit Leuten auseinandersetzen, die sagen, die Politik kann eh nichts mehr. Jetzt stellt sich natürlich zunächst einmal die Gegenfrage, wer dann? Weil monothematische Initiativen aus der Bürgergesellschaft heraus lösen das Problem ja auch nicht. Ich habe nichts gegen die Frau Thunberg, aber von ihr ist nicht viel anderes hängen geblieben, als dass sie den Politikern vorwirft, sie machen nur bla bla bla. Das mag bis zu einem gewissen Grad sein, aber nur Lösung ist es auch nicht. Und daher denke ich, dass da ganz gutes Beispiel ist, wie man in der Kommunalpolitik vorgeht. Ja, Demokratie ist mühsam. Ja, Demokratie dauert. Das mag in einer guten Diktatur vielleicht anders sein, aber ich halte es halt da mit Churchill, ja, die Demokratie ist mühsam, aber ich kenne keine bessere Staatsform. Und wenn der alte Reaktionär das so sagt, wird das schon was für sich letztendlich auch haben. Also es ist mühselig, man muss Menschen überzeugen, man muss Menschen mitnehmen. Und das trifft auf alle Fragen zu. Eine Verbindung der ökologischen Frage mit der sozialen Frage ist ja nicht so schwer. Ich habe das vor langer Zeit einmal schon verglichen mit der Marktwirtschaft als einen Fluss. Und der ist sehr unökologisch natürlich, eingegrenzt durch den ökologischen Damm und durch den sozialen Damm. So kann die Marktwirtschaft, ökosoziale Marktwirtschaft, hat das ein konservativer, schlauer Politiker einmal genannt, kann sie mit diesem Bild, mit diesem Modell, dem dann im Detail vieles unterzuordnen ist, aber mit diesem Modell auseinandersetzen, weil sowas wie eine Gesamtlösung letztendlich auch darstellt. Ich kann daher den Satz von vorhin nur noch einmal wiederholen. Wer in der ökologischen Frage nicht gleichzeitig die soziale Frage mitdenkt und mitlöst, der wird auch in der ökologischen Frage scheitern. Und heute in der ökologischen Frage scheitern, heißt in der Klimafrage scheitern. Und das ist schlicht ergreifend eine Katastrophe. Nicht von heute auf morgen, das ist ja das Böse daran, an diesen schleichenden Katastrophen. Das wird, wie wenn man ein Blutdruckkranker ist. Ne? Das ist auch nicht von heute auf morgen tot, aber mit der Zeit wird man ganz schön krank, wenn man dieses Problem nicht löst. Und da gilt das auch. Aber bei einem Blutdruckkranken muss ich halt auch schauen, dass der seine Medikamente sich leisten kann. beispielsweise, dass der die Möglichkeit hat, das auch entsprechend sozial abzufedern, seine Therapie. Und das gilt natürlich auch in der ganzen Frage der Ökologie. Und wenn man dann noch die Ökologie festmacht, mit Verlaub gesagt, bei allem Grundverständnis, das ich habe für die junge Ökologiebewegung, aber das festmacht an einer Straße, von dem ein Wohnbau für 6.000 Menschen abhängt, dann fehlt mir sehr viel an Verständnis. Das muss ich wirklich ganz offen sagen, denn auch Elektroautos brauchen Straßen und Busse brauchen auch Straßen. Und ich kenne keine Siedlungen, keinen Siedlungsbau ohne Straßen. Und jetzt rede ich ja nicht, dass die jetzt 3,7 Kilometer weg ist von der Lobau. Und ich niemals einem Projekt zugestimmt hätte, hätte sich der Lobau gefährdet. Als einer, der damals in vielen nächtlichen Gesprächen mit dem niederösterreichischen Landeshauptmann unter Beiziehung von relativ viel Schnaps das Einverständnis zur Bildung dieses Nationalparks Donau eingeholt habe. Mir war das immer sehr wichtig und nie hätte ich etwas zugelassen, was diesen Nationalpark zerstört. Auch jetzt nicht. Hat man jetzt 20 Jahre das Lobautunnel nicht gebraucht, können wir noch 10 Jahre darauf warten. Das ist mir gar nicht mehr das Wichtige. Aber dass man den Wohnbau in Wien verhindert, bei dem Wien hat den größten Zuzug, wie wir heute gehört haben aus der Statistik, das ist für mich nicht einsehbar. Das verstehe ich nicht. Weil dann können wir das Projekt in der Donaustadt machen, dann haben wir in Favoriten kein Projekt mehr umsetzen können, gar nicht. Das geht nicht. Wir brauchen diesen sozialen Wohnbau. Natürlich in einem modernen Wohnbau, natürlich in einem mit ökologischer Beheizung. Jawohl, ich bin dafür, dass wir aus den fossilen Energieträgern rauskommen. Es gibt in Wien einen hervorragenden Vorschlag dafür, wie man mit der Geothermie aus diesem Themenfeld herauskommen kann. Es gibt einen Finanzierungsbeschluss, zum Beispiel der Wiener Stadtregierung. Das ist ja alles nicht nichts. Und da kann ich nicht sagen, das sind ökologische Verbrecher, nur deswegen, weil sie Wohnen bauen wollen oder Straßen dort hier abbauen. Also das haut nicht hin. Wenn man nicht den Leuten eine soziale Perspektive gibt, wird man auch die ökologischen Fragen nicht lösen können.
Ganz deiner Meinung. Mein einziger Einwand war, die Jugend darf auch ein bisschen übertreiben. Und außerdem sind es natürlich Verbündete, mit denen man vielleicht den Konflikt nicht so an die Wand fahren hätte lassen müssen. Aber das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, weil wir haben so viel noch zu reden. Das ist ja Wahnsinn.
Das kann man ja, natürlich hätte das nicht unbedingt sein müssen, aber zum Gespräch kann schon immer zwar. Ja. Und ich kenne die Uli Simmer jetzt wirklich schon sehr lange. Und die Uli Simmer ist ja nicht jemand, der aus einer sozialistischen Jugendorganisation kommt, sondern genau aus so einer Öko-NGO. Und die ohnehin enorme Geduld hat. Also ich will ja gar nicht an unsere politischen Vorgänger denken, wie die umgegangen waren damit. Also, ja, das können wir wirklich lassen, ja, dazu. Aber zum Reden kann ich immer zwei Leute oder zwei Gruppierungen dazu. Und jetzt gebe den Jungen ja noch einmal zu 90% recht und ich verstehe auch, dass man da Druck ausübt, dass tatsächlich auch schneller was weitergeht in der ganzen Frage des Climate Change und den Maßnahmen dazu. Das ist gar keine Frage, ist völlig klar. Nur soll sich nicht die falschen Hassobjekte aussuchen. Wenn man sagt, die Sozialdemokratie ist der Hauptfeind der Ökologiebewegung, dann hat man was, ja. Und dann unseren Leuten zu sagen, aber das sind eigentlich unsere Verbündete, die uns da als Hauptfeind bezeichnen, ist auch ein bisschen schwierig. Ja? Ist auch ein bisschen schwierig. Also da wird man wahrscheinlich noch einiges an wechselseitiger Vertrauensarbeit zu leisten haben, das ist keine Frage.
Ja, ein bisschen lernen auch und ein bisschen Erfahrung miteinander machen.
Das war schon besser.
Erfahrung, hast du ganz viel in diesem Buch aufgeschrieben? Ich habe viel zu viel jetzt über das Aktuelle geredet, aber es ist ja auch so interessant und interessiert, glaube ich, auch viele, auch unsere Zuseher. Dieses Buch beschreibt die letzten, was sind es eigentlich, 50 Jahre, also es sind natürlich mehr, aber wie du dann nach Wien gekommen bist, ist jetzt auch schon 50 Jahre circa her. Du kommst aus einem kleinen Dorf oder Kleinstadt, ja, St. Christophen. Ist ein Dorf.
550 Einwohner hat es gehabt, wie ich jung war. Jetzt hat es im Winter 350 und im Sommer 1700.
Ja. In Niederösterreich, St. Christophen, aus einer ÖVP-Familie, christlich-sozial, zumindest von der Weltanschauung her. Und dann bist du nach Krems. Dazwischen war noch ein bisschen was anderes. Wann hat die Rebellion begonnen? Oder hat die gar nicht begonnen da noch? War das ganz normales Teenager-Alter?
Leben?
Naja, ein ganz normales Teenager-Alter war es nicht. Nachdem ich schon zu dem Zeitpunkt aus dem zweiten katholischen Konvikt herausgeflogen bin.
Ja, okay. Ich dachte mir, das ist üblich.
Naja. Also, ich will ja nicht bestreiten, dass eine gewisse jesuitische Ausbildung für einen Sozialdemokraten durchaus vernünftig und nützlich ist. Das ist ja keine Frage. Aber das muss auch seine Grenzen haben. Und deswegen bin ich natürlich ausgeflogen. Es war einen 15-Jährigen so einzuschränken, wie das in einem katholischen Konvikt ist, das funktioniert natürlich jedenfalls mit mir nicht. Ja, und so. Und, gut. Sehr zum Leidwesen meines Vaters. Ich bin ja dann aus dem zweiten Konvikt ausgeflogen und dann hat er es aufgegeben. Aber das Ganze war alles mehr, war nicht sehr politisch. Also es war nicht alles so überlegt, es war eine gewisse Rebellion gegen die sehr stringente alte Pädagogik in den katholischen Konvikten. In Krems bin ich in eine normale öffentliche Schule gegangen. Ich war nur in den Piristenkonvikt am Berghof. Das war eine gewisse Form der Rebellion dagegen, aber politisch in dem Sinn war das nicht. Politisiert wurde ich eigentlich erst, als ich in die Stadt gekommen bin, als ich auf die Universität gekommen bin. Da war plötzlich alles anders. Es hängt natürlich auch zeitlich zusammen dann mit dem Sieg von Kreisky. Durchflutung aller Lebensbereiche
mit Demokratie. Du warst ja auch kurzfristig in einer rechten Burschenschaft. Ja, war das völlig unpolitisch, aus deiner Sicht?
Naja,
also von deiner Motivation her, meinst du?
Von der Motivation her, mit Sicherheit. Ja. Das war, die Motivation war das Abenteuer. Das war natürlich etwas Lustiges. Ich war auf der anderen Seite habe ich gespielt beim ESV Vorwärts Krems Fußball und da war mir auch nicht bewusst, dass das ein roter Fußballverein gewesen ist. Sondern dort haben wir mit meinem Freund gespielt. Das war übrigens auch ein interessantes Lehrling, weil wir waren in der ganzen Jugendmannschaft da nur drei Schüler, der Rest waren Lehrlinge. Das war ein ganz interessantes Zusammenleben eigentlich mit der Arbeitswelt oder mit den Lehrlingen selber. Gar nicht so bewusst vollzogen, aber das war eigentlich etwas, was man so hintergründig eher sehr viel mitgekriegt hat. Nicht?
Schule des Lebens irgendwie.
Ja, eigentlich Schule des Lebens. Nicht? Eine Form von innerösterreichischer Integration. Der Lehrer Buhr, der eigentlich immer so im Mittelschichtmilieu gelebt hat, der trifft auf Arbeiterklasse. Das war durchaus schon sehr wichtig, viel wichtiger wie das andere. Denn in dem Augenblick, wo wir dann verstanden haben, was sich da ideologisch in der Burschenschaft anspielt, sind wir ja gleich, glaube ich, 10 oder 12 ausgetreten. Dort und sind gegangen. Weil das ja, in dem Moment, wo einem das bewusst geworden ist, ist ja das nicht durchhaltbar gewesen. Ich meine, es waren dort natürlich, das war nicht lauter Nazi dort, ja. Aber es war schon so, dass es das Grundklima natürlich etwas war, was in dem Augenblick, wo man es geschnallt hat, nicht mehr machbar gewesen ist. Ne? Wirklich politisiert wurde ich eigentlich an der Uni in Wien, weil in der Zeit, erster Erfolg von Kreisky 70, dann 71, da war nicht nur eine Durchflutung aller Lebensbereiche mit Demokratie, wie der Kreisky das formuliert hat, sondern es war eigentlich eine Politisierung, das war alles, sogar die Naturwissenschaft, das ist dann plötzlich politisch geworden. Das war ja wirklich sensationell. Der VSSD hat sich gesteigert, wie ich angefangen habe, der VSSD gehabt 7%, wie ich aufgehört habe, fast 20%, hat den RFS längst überholt gehabt, der damals zweitstärkste Fraktion auf der Uni war. Die USU haben wir nicht erwischt, aber sonst war das schon sehr gut.
Circa 72 oder so.
Wir reden dann, ja, 72 bin ich mit dem VSSD zum VSSD gegangen, 71, 72 zum VSSD gegangen. Dann auch der Partei beigetreten, ist übrigens auch skurril gewesen. Wir haben im VSSD einen sogenannten Parteiausschuss gebildet. Da durften aber nur diejenigen teilnehmen bei dem Parteiausschuss, die auch Mitglieder der SPÖ waren. Man musste ja im VSSD nicht Mitglied der Partei sein. Die waren eben nicht bei diesem Parteiausschuss dabei. Und dort sind Fragen diskutiert worden, wie zum Beispiel politische Arbeit, linke Arbeit in der SPÖ. Das war übrigens auch dann der Kernpunkt der Geschichte mit der Spaltung, weil da hat es dann Leute gegeben, die gemeint haben, es kann keine linke Arbeit in der Sozialdemokratie geben, sie ist viel zu verbürgerlicht, es geht nicht. Und wir waren der Auffassung, also meine Freunde und ich, Das ist sehr wohl notwendig und sehr wohl richtig und eigentlich der einzige Weg, weil sonst begibt man sich in die Isolation. Mhm. Wie die anderen linken Gruppen auch, die diversen K-Gruppen und dann die GRM und vielen anderen. Und das war eine der zwei Punkte, die dann inhaltlich begründet zu dieser Spaltung im VSSD auch geführt haben. Peter Pilz ist zum Beispiel so ein Name dafür, von denen, die dann ja prompt zur GRM gegangen sind.
Und das ist Kaschan, die war in der GRM, gell? Ja. Nicht, dass du jetzt was Falsches sagst.
Ich habe nichts gegen die GRMler. Und vor allem, sie waren ja eine Zeit lang waren sie insofern für uns natürlich ein bisschen lästig, weil sie als sogenannte Entristen versucht haben, in der Sozialdemokratie entsprechend Fuß zu fassen. Das war ein bisschen lästig. Ja.
Aber vielleicht ist einfach der Peter Pilz nur lästig, weil er der Peter Pilz ist.
Ja, das stimmt. Also die Auffassung sind heute fast alle Grünen. Er ist deswegen lästig, weil er der Peter Pilz ist. Nein, das ist alles ewig lang her. Und ich sage heute, der Peter Pilz ist immer noch der Peter Pilz. Aber in diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen steht er auf der richtigen Seite. Ja. Heute also, muss man auch zweifelsohne sagen.
Also ich meine, wir werden übrigens nichts gegen den Peter. Ich mag ihn gern. Ich hätte mich nur nie mit ihm in eine Kooperation begeben, weil ich gewusst habe, immer seitdem ich 17 bin, wie der Peter Pilz ist.
Ja, also ich teile diese positive Emotion nicht. Mhm. Aber wir werden auch in dem Leben wahrscheinlich nicht mehr wirklich Freund. Das ist aber auch wurscht, das ist nicht notwendig. Nicht alle, die auf der richtigen Seite der Barrikaden kämpfen, müssen Freunde sein.
Jetzt mag es dafür ja Gründe geben, ich tue das jetzt nur als Hölzelwerfer nehmen. Es ist in der Sozialdemokratie, das bin ich wiederum draufgekommen, die ich ja doch nicht so gut kenne, oder nicht jeden seit ewig, sagen wir mal so, draufgekommen, dass da schon viele sowas wie Vested-Konflikte gibt, wo die Leute haben seit 50 Jahren einen Konflikt, können sich gar nicht mehr erinnern, was der Ursprung ist, aber sie sind gegeneinander. Statt dass man sich mal hinsetzt und sagt, okay, wir haben ja einen Konflikt gehabt, jetzt, aber eigentlich ziehen wir am gleichen Strang, den vergessen wir, wie wir das normale Menschen eigentlich tun täten. Warum ist, ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht nur in der Sozialdemokratie so, es ist wahrscheinlich überall so. Warum sind solche Emotionalitäten stärker als die Sache, um die es geht?
Das ist ehrlich gesagt ohnehin schon viel milder geworden, weil ich habe mich beispielsweise mit Sigi Mattl oder mit Bobby Wiesner völlig ausgesöhnt und mit einer sehr gut, also das ist ja gar keine Frage. Natürlich ist das eine völlig vernünftige, richtige, erwachsene, wenn man so will, Umgangsweise miteinander. Man hat einmal so einen Konflikt gehabt. Ich meine, mein Verhältnis zum Heinz Fischer kennt auch jeder, das ist ein sehr gutes, und trotzdem haben wir unsere Konflikte gehabt. Zum Beispiel das Haus der Geschichte oder andere Dinge.
Du hast im Buch einen wunderbaren Satz. Ich versuche immer, mir die besseren Dinge zu merken und die schlechteren zu vergessen. Ja. Der hat mir gut gefallen.
Das ist eigentlich was ziemlich Österreichisches.
Okay, dann gefällt es mir aber nicht mehr so.
Ja, im Verdrängen sind wir immer super. Vielleicht ist es psychisch auch gescheiter, muss ich ehrlich sagen. Warum soll ich mir den ganzen Bockmist, den man so im Laufe eines doch nicht kurzen Lebens jetzt von über 70 Jahren da auch miterlebt hat, warum soll man es jetzt immer merken und sich belassen darüber? Also ich habe nicht die Absicht, depressiv zu werden, und daher vergieße ich einen Großteil der Plätze. Außer diejenigen Sachen, die lehrhaft sind. Mhm. Das, wo man etwas gelernt hat aus einer Niederlage oder aus einem Konflikt, sowas, das merke ich mir schon, und das, glaube ich, ist ehrlich gesagt auch wichtig. Aber das war ja früher, war das noch ärger. Ich meine, ich erinnere mich an eine Sache, die muss ich das nächste Mal meinen Freunden in Unterkriegen, wenn wir dort so eine Diskussion machen, in Erinnerung rufen. Als plötzlich bei einem Kinderfreunde, völlig, das ist eine liebe Organisation, Kinderfreunde, da plötzlich ein heftiger Streit ausgebrochen ist zwischen dem leider schon verstorbenen Hubert Pfoch, der Bezirksparteiobmann in Unterkriegen gewesen ist, und dem Vorsteher, dem Freddy Barton, Gewerkschafter, E-Werker, Gewerkschafter, über die Ola-Frage. Eine schreckliche Auseinandersetzung. Und ich bin da daneben gesessen und habe mir gedacht, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt, ja, ich war schon Gemeinderat, und habe mir gedacht, sogar wir haben die erlitten. Das ist ja alles ewig her. Wir wissen heute historisch durchaus, was die Ambivalenz der Person Ola gewesen ist. Und dass er nicht zu den Linken in der Sozialdemokratie gezählt hat. Das weiß wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch jeder. Also ich hoffe es zumindest. Also, okay. Aber was mich so berührt hat, war nicht, dass man darüber diskutieren und reden kann, sondern das Niveau der Emotionalität. Und ich meine, ich brauche natürlich jetzt nicht sagen, wer auf welcher Seite und welcher gestanden ist und welche Positionen vertreten hat. Aber also das war für mich frappierend. Das war für mich wirklich frappierend. Und ein bisschen hat das auch mitgespielt, als die Diskussion in der Sozialdemokratie war, wer Nachfolger vom Leopold Kratz als Bürgermeister wird. Mhm. Erwin Lanz oder Helmut Zilk? Mhm. Nicht alleine. Das war schon eine Argumentation, auch dass natürlich die Wiener Sozialdemokratie einen Widerpart für Buseck gesucht hat. Ne? Aber es war eigentlich, aber auch alte Konflikte aus der SJ-Zeit, mhm, nach dem 45er haben da auch eine Rolle gespielt. Mhm. Ja. Also, das hat schon was für sich.
Wahrscheinlich auch sogar bei deinem, sozusagen, wie es um deine Nachfolge ging und wo es da ja auch zumindest sowas wie Fraktionskämpfe gegeben hat, die waren ja auch nicht nur innerhalb von einem Jahr entstanden, sondern da haben ja auch Leute eine Rolle gespielt, die wahrscheinlich auch schon 15 Jahre sich kackelt haben und das ist dann auch schon eingegangen in so eine Art zweite Natur, sagen wir mal so.
Ja, vielleicht weniger bei den Proponenten, aber bei den hinterstehenden Leuten schon. Die haben einen Kelch auch aus der SJ mitgenommen in die Erwachsenenorganisation. Ja, ich belasse es jetzt dabei.
Ja, ja, ich will sozusagen, es gibt ja noch so viele, und außerdem, ich muss jetzt eh aufhören, damit unser Publikum auch noch die Möglichkeit hat, die eine oder andere Frage an dich zu richten, aber es gibt so viele lustige Episoden, die ich ein bisschen rauskitzen will. Also du bist dann nach Wien gekommen und die Geschichte, dass du im Studentenheim die Revolution angezettelt hast, die wissen wir ja schon alle, die hast du 100-mal erzählt. Kommt da vor in dem Buch, und das wusste ich noch nicht, dass du eigentlich als erstes nach Kaisermühlen gezogen bist, zu einer, glaube ich, Tante oder so irgendwas.
Großtante, ja.
Großtante. Und im Café vis-à-vis, das war das Café vom Hansi Orsch.
Das ist ein Irrtum, den korrigieren wir dann später. Ich habe mir immer eingebaut, das hat einen gehört. Das ist ein Irrtum, er hat im 15. Bezirk ein Caféhaus gehabt. Aber er war relativ oft dort, und zwar so oft, dass ich glaube, du hast das gehört. Aber für mich war das eine Schulung dort. Ich bin da als ganz junger Student vom Land gekommen, also Krems ist ja immerhin. Da habe ich schon 220.000 Einwohner gehabt. Aber ich bin dorthin, ich habe kaum die Sprache verstanden. Das ist ja fast so, wie wenn ein Wiener nach Vorarlberg kommt. Also das ist ja alles nicht so ganz einfach gewesen. Ich habe dort einfach wirklich einen Schnellsiedekurs in Wien bekommen. Wirklich ausgebildet in Wien wurde ich natürlich dann in Otterkring. Das ist ja keine Frage. Nicht? Aber das war dort, also bemerkenswert. Es war ja wirklich ein Crashkurs, weil ich war dort nur 3 Monate, weil das war eine der Geschichten, wieder, die mein Vater eingebracht hat. Das bei der Großtante war eine Wirtin, eine ehemalige Wirtin, eine pensionierte Wirtin in Kaisermühlen, war mit dem jungen Studenten, der noch dazu ja schon seine Soldatenzeit hinter sich hat, also mit diesem jungen Mann, ist natürlich überhaupt nicht zurande gekommen. Ne? Also, das, nach 3 Monaten war dieses Experiment auch wieder beendet. Wiederum zum Leidwesen meines Vaters, aber ich habe gesagt, Vater, tut mir leid, aber geht nicht.
Dann war die Revolution im Studentenheim, ja. Dann war der FASSTÖ, dann war der Streit im FASSTÖ, Mattel, ja. Dings. Das haben wir alles schon gestreift, und dann bist du in die Politik eingestiegen, also in die größere Politik, und als Bürgermeister warst du dann so, also du warst immer ein Linker, und gleichzeitig hat man dir aber immer also zugeschrieben, dass du der Großkoalitionär bist, guten Kontakt zum Erwin Bröll. Spielte da auch ein bisschen das Niederösterreichische eine Rolle? Das war ein linker Roder in Wien, der aus einem schwarzen Elternhaus im Dorf aus Niederösterreich kommt, da eine Ader und eine Faser bei den Faden dafür hat?
Nein, das sind mehr persönliche Kontakte gewesen, weil ich darf schon erinnern, dass ich die erste rot-grüne Koalition, ja, Koalitionsregierung gebildet habe in Österreich und die über 10 Jahre ja auch funktioniert hat. Und ich denke auch ganz gute Arbeit, grosso modo, wenn man wirklich die Substanz anschaut, ganz gute Arbeit geleistet hat. Aber es ist richtig, es hat für mich immer ganz gute Kontakte gegeben zu jenen Konservativen, die christliche Soziallehre ernst genommen haben. Das war der entscheidende Punkt. was weiß ich, ein Christian Konrad oder ein Erwin Bröll, ein Mengeleit, die alle ein bisschen so ähnlich gedacht haben wie mein Vater. Weil mein Vater war primär Katholik und dann war er ÖVPler. Da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ja, alles. Aber wenn jemand die christliche Soziallehre ernst nimmt, dann ist er ein Bündnispartner für einen Sozialdemokraten. Und um dieses Bündnis, das ist eher ein Erbe von Kreisky. Um dieses Bündnis habe ich mich immer sehr bemüht, denn es war schon richtig, was unser Großvater, unser politischer, da gesagt hat, weil der einmal, da war ich noch VSSD-Obmann, da hat er mir gesagt, was macht es denn mit den depperten Kommunisten? Schau, jetzt macht es was mit den jungen Katholiken. Das ist viel gescheiter. Ist in vielfacher Hinsicht auch politisch, strategisch richtig. Das hat sich in der Friedensbewegung ja dann auch bewährt gehabt, weil der Friedensbewegung waren die Kommunisten waren gegen die amerikanischen Mittelstreckenraketen, aber für die sowjetischen. Die junge ÖVP war für die amerikanischen Mittelstreckenraketen, aber gegen die sowjetischen. Wir waren für gar keine Raketen. Da nicht und dort nicht. Und das waren die jungen Katholiken auch. Und das war wirklich dann erkenntlich, da bist du mehrheitsfähig. Ja, als junger Linker bist du da in diesem Bündnis mit den Katholiken, bist du in bestimmten Fragen deutlich mehrheitsfähig. Und das war für uns etwas so, wo wir gesehen haben, der Alte hat recht.
Vielleicht ist es auch eine Altersfrage, aber ich ertappe mich immer häufiger beim großkoalitionären Denken. nämlich bei so einer Haltung, wenn es eine ÖVP oder einen Konservativismus gibt, mit dem man einen Ausgleich finden kann, dann ist das gut für den Zusammenhalt des Landes und gestritten wird er jetzt viel mittlerweile. Früher war das vielleicht anders, früher wurde jetzt wenig gestritten und es gab so ein Decken über alles. Ja? Aber jetzt ist eh alles so polarisiert, mehr kann man sich eh nicht wünschen. Also würde man sich eher wünschen, eine Allianz der Besonnenheit in der Mitte, aber man hat den Partner dafür nicht mehr.
Naja, schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Mit dem Abgang von Kurz zu dem libertären Milliardär in Amerika, Rückschlag natürlich, der darf wieder, kommt wieder zum ÖVP-Parteitag und darf dort reden, aber mit dem hat sich natürlich zumindest einmal, deutet sich an, einen gewissen Veränderungsprozess. Ich orte den momentan als eine völlige Verniederösterreicherung der Bundes-ÖVP, was nicht gerade für urbanes Denken spricht, muss man ja auch sagen, weil das ist ja reichlich rural, was sich da natürlich auch aufspielt. Nicht unsympathisch, aber natürlich jetzt, du hast schon recht, nicht? Wo ist sozusagen jetzt der Bündnispartner für den notwendigen Veränderungsprozess in der Gesellschaft, in der Ökonomie, natürlich auch in den verschiedensten Überbaufragen, wie etwa der Bildungsorganisation, der Gesundheit und vielen anderen. Das kann ich zur Stunde noch nicht beantworten, weil ich noch nicht weiß, was sie in der Entwicklung der ÖVP entsprechend umsetzt. Ein bisschen, muss ich sagen, bin ich beeindruckt von der Wandelhaftigkeit der Grünen. Denn das ist aber jetzt schon wahnsinnig freundlich ausgedrückt. Ne? Meine Emotion ist dann sicherlich noch sehr viel härter. Weil wie lange haben wir uns immer anhören müssen von den Grünen diesen moralischen Vorwurf? Ja? Ihr gebt es den allen nach und ihr seid moralisch nicht in Ordnung. Das ist 100 Mal haben wir diese Dinge gehört. Nein, was ist jetzt? In der Flüchtlingsfrage zum Beispiel, ich meine, ein erbärmlicheres Versagen, als wie zum Beispiel bei den zwei Kindern, die nach Georgien abgeschoben wurden, habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Nicht einmal, dass ein gescheites, kritisches Wort gesagt wird. Wie wir von der Volkshilfe gemeinsam mit den Kinderfreunden und gemeinsam zum Beispiel mit dem Christian Konrad, auch den Oponia und anderen, so eine Stehkundgebung organisiert haben vor dem Innenministerium, da war kein einziger Grüner da. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, es gibt Grenzen, das geht nicht. Da sage ich, für das werden Sie irgendwann eine Rechnung zahlen. Für dieses politische Rechnung zahlen. Für dieses, wie finde ich jetzt ein Wort, ohne dass ich ordinär wäre, aber für diese Nachgiebigkeit, sagen wir es einmal so, gegenüber den Koalition, bist du narrisch, dass mir jetzt Nachgiebigkeit eingefallen ist. Für diese Nachgiebigkeit gegenüber dem Koalitionspartner. Ja. Also,
aber hoffentlich wird die Rechnung auch nicht zu groß, weil vielleicht brauchen wir es nochmal.
Ja, eh. Eh. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Dann wollen sie eh noch gleich, nicht gleich. Wir können einmal anschauen, wie eine Dreierkoalition zum Beispiel in Deutschland funktioniert. Mhm. Wobei man ein bisschen, ja, also schauen wir mal.
Wobei, da muss man sagen, bei allen Vergleichen, die Neos sind nicht so schlimm wie die FDP, oder?
Das kommt wahrscheinlich dann drauf an.
Ja.
Aber ja, das ist richtig. Sie sind auch in dem, wo ich eigentlich mir sehr genau dann auch das aktuelle Regierungsprogramm der Stadtregierung angeschaut habe, das hat meine ursprünglichen Befürchtungen falsifiziert. Weil da ist keine Spur von Neoliberalismus drin zu finden. Wenn die ÖVP bei der Diskussion über die Regierungsbildung der jetzigen Stadtregierung dort vorgeworfen hat, den Neos, sie haben einem lupenreinen sozialdemokratischen Programm zugestimmt, so habe ich das nicht als Vorwurf erkennen können, sondern war eigentlich sehr zufrieden in Kenntnis jetzt des Programms. Aber es ist, ja, in verschiedenen Fragen, wie zum Beispiel Schulpolitik oder Bildung, haben wir mit den Neos früher schon eine hohe Übereinstimmung auch gehabt, auch was die Liberalität zum Beispiel in Kulturfragen und Ähnliches betrifft. Also das ist eh keine Frage. Ich glaube, das ist auch ganz gut, kann ganz gut funktionieren. Ja, die Stimmen
sind anders. Insofern auch eine Ampel ist immer ein Sprachwort, aber wahrscheinlich nicht so ein Sprachwort in Österreich wie in Deutschland. Aber gut, sind wir eh noch nicht so weit.
Wir sind bei weitem noch nicht so weit. Schauen wir mal. Ja? Obwohl, schön war es schon.
Und weit ist es auch nicht mehr.
Schön war es schon, weil die ÖVP einmal gemeinsam mit der FPÖ auf der Oppositionsbank sitzen zu sehen. Also ehrlich gesagt, ich weiß, dass nicht Weihnachten ist, aber schön war es schon.
Sie hörten Michael Häupl im Gespräch mit Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum, das am 26. April 2022 aufgezeichnet wurde. Beim Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Der Falter bietet regelmäßig Hintergrundinformationen, jede Woche. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Ein Falter-Abo bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.